Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Erfolgreich.
Monsters of Content Marketing.
Dieses Monster mischt gerade Social Media auf. Spotify Wrapped ist dieser Tage allgegenwärtig. Und einer, der maßgeblich zu dem Hype um den Audio-Jahresrückblick beiträgt, ist Heiner Kuhlmann, Head of Marketing bei Spotify in Berlin. Alles, was wir gerade wissen müssen zu Musik und Podcast, erzählt er uns jetzt in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Heiner Kuhlmann.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, moin Heiner, schön, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir mal zu Spotify gereist in Berlin-Mitte, wenige Kilometer entfernt vom Office. Und ich kann euch sagen, ist schön hier. Hi Heiner.
Das freut mich. Schön, dass ich hier sein darf bei dir und herzlich willkommen bei uns.
Jo Heiner, zum Einstieg mal, wie war denn eigentlich dein Musikjahr 2022? Gab's Highlights, paar neue Sachen auch, neue Trends für dich? Gab's geile Konzerte, Festivals, wie könntest du das zusammenfassen? Und was war natürlich dein meistgespieltes Stück auf Spotify, das dir Wrapped serviert hat?
Jetzt muss ich mich outen. Bisher habe ich es noch gar nicht so groß gestreut. Lustige Kombination, bei mir war der Top-Artist Beethoven, wow, gefolgt von ein bisschen elektronischen Sachen und Deutschrap.
Ach so, keine Kinderstücke noch dazwischen?
Die haben es diesmal nicht geschafft. Also das Beethoven-Ding war eher so die Musik zum Arbeiten im Hintergrund. Und die lief relativ lange und häufig offensichtlich so, dass es zum Platz 1 gereicht hat. Also nichts, was man so proaktiv ganz
kurz teilt. Doch, die Wiederentdeckung der Klassik. War das dein Musikjahr typisch oder
nicht was wirklich, gab's? Nicht wirklich. Wiederentdeckung Musiker in erster Linie würde ich sagen, du hast das Stichwort schon gegeben, live. Ich glaube, live war für alle das Comeback nach diesen zwei sehr schwierigen Jahren, nicht nur für die KünstlerInnen, sondern für alle Fans eben auch. Und live war für uns auch in unserem Jahr ein wichtiger Bestandteil sozusagen, wirklich auf Festivals, dort wo die Emotion wirklich passiert und die ist ja teilweise explodiert auch, wie zu erwarten war, dort auch vertreten zu sein. Und für mich persönlich war es dann in der Tat das Lollapalooza hier in Berlin, weil es so ein schönes familiäres Festival war, wo ich in der Tat auch wirklich mit beiden noch recht kleinen Kids und der Family zwei Tage unterwegs cool war. Das war schön.
Tretet ihr da, wie nutzt ihr diese Wiederentdeckung des Live-Feelings? Ich war selber in Wacken und beim Tempelhof Festival in Berlin, muss man schon sagen, klar, genau das bestätigen, was du gesagt hast. Wie tretet ihr da Sponsor auf oder wie seid ihr da präsent? Wie schmeißt ihr euch da mit rein sozusagen in den rollenden Live-Zug?
Ja, wir versuchen es wirklich, und deswegen auch schön passend für den Podcast und den Namen hier, wir versuchen es natürlich bestmöglich auch contentmäßig aufzuladen. Das heißt, eine reine Logo-Sponsorship und dort vertreten zu sein, ist für uns als Marke vielleicht, die ja sowieso in dem Bereich Musik, Musikkultur, live irgendwie so ein bisschen organisch vertreten ist, sozusagen auch in der Wahrnehmung der NutzerInnen draußen. Für uns geht es eher darum, so ein bisschen Added Value zu schaffen, entweder vor Ort oder auch drumherum und vielleicht auch einfach das Festival und das Live-Erlebnis so ein bisschen rüber zu transportieren in Social.
Okay, habt ihr aber auch viel Live-Content dann?
Genau, zum Beispiel. Aufnahmen. Genau, Influencer-Einbindung vor Ort, um wirklich eigentlich von vor Ort auch ganz viel Content zu kreieren, der dann übers Festival hinaus sozusagen ja rausstrahlen soll.
Das war ein wichtiger Trend 2022. Kommen wir zu Trends, kommen wir zu 2022. Wir befinden uns in den Tagen, in denen Social Media explodiert von Spotify Wrapped, eurem Jahresrückblick, eigentlich viel mehr noch als ein Jahresrückblick. Wer gerade durch die anstiegenden Social Media Kanäle surft, kommt eigentlich kaum dran vorbei. Dennoch, schildere mal für alle Unwissenden da draußen, die es auch geben soll, die das Format und den Hashtag und Spotify Wrapped noch nicht mitbekommen haben, worum es genau geht und was Wrapped für dich so besonders macht. Ist ja viel mehr als eine reine Jahresplaylist, wie wir sie ja von Media Control oder so auch kennen, ja.
Hätte ich schöner selber gar nicht sagen können. Deswegen, super Intro, Dirk. Das ist für uns so, die letzte Woche ist das Thema gelauncht mal wieder und ist so ein bisschen fester Bestandteil mittlerweile im Jahr für alle unsere NutzerInnen draußen. Ist eine absolute Gänsehautwoche für uns selber, für alle MitarbeiterInnen und die ganzen Teams, die crossfunktional wirklich monatelang sehr intensiv dran arbeiten. Worum geht's bei Spotify Wrapped? Es ist der Jahresrückblick Wir sind damit gestartet 2015 zum ersten Mal. Seitdem ist es wirklich eine feste Bank, Jahr für Jahr, und können uns ja jedes Jahr, was so die Zahlen rund um Engagement und Nutzung und Shares und so weiter angeht, immer noch weiter steigern, was auf einem sehr hohen Niveau sehr bemerkenswert ist. Das heißt, wir reden hier mittlerweile einfach von einem Cultural Moment, der daraus entstanden ist. Und es geht schlicht und ergreifend um den Jahresrückblick für jeden einzelnen Nutzer, NutzerInnen. Und es wird quasi die Musiknutzung oder die Audionutzung bei uns auf der Plattform in Form von einem ganz individuellen, persönlichen Jahresrückblick aufbereitet. Und
also ich erfahre ja nicht nur, welche Songs ich gehört habe, auch gerankt, ne?
Genau.
Sondern was für den einen oder anderen zu überraschenden Momenten auch führt, ja. Sondern auch, wie viel ich genutzt habe. Erfahre ich noch mehr als normaler Kunde, oder sind das eigentlich die Basics, die ich als normaler Kunde erfahre?
Wie viele Minuten habe ich insgesamt gestreamt, die Top-Artists, die Top-Songs, die Top-Podcasts, und dann versuchen wir natürlich jedes Jahr nochmal so ein bisschen das anzureichern mit ein paar unterhaltenden Gimmicks sozusagen. In diesem Jahr ist es zum Beispiel nochmal als spezielles, bekommt jeder so eine Art Listening Personality für jeden einzelnen.
Was steht da?
Aus verschiedenen Parametern. Was nutze ich? Wie springe ich zum Beispiel auf neue Sachen auf? Höre ich doch eher immer so dasselbe im Bereich vom Genre? Bin ich bei neuen Launches jemand, der in den ersten 24 Stunden schon das neue Album rauf und runter hört, oder eher so der Late Adapter, der so drei Wochen später dann auch irgendwie dann mal reinhört? Also verschiedenste Parameter, die dann dafür sorgen, dass wir, glaube ich, 12 verschiedene so Listening Personalities
zuhören. Also ich kann mir von Rappt auch sagen lassen, was ich für eine Listening Personality sei.
Genau.
Also ich erfahre was über mich, was ich noch nicht wusste von euch.
Genau, das ist so ein bisschen funny auch, sicherlich, aber auf jeden Fall immer, und das ist ja auch die Idee dahinter, es lädt dazu ein, glaube ich. Also A, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute sich abgeholt fühlen, unsere NutzerInnen, weil so ein Musik ja für jeden einfach ja auch sehr emotional ist. Es ist immer verknüpft mit besonderen Momenten, mit Phasen vielleicht. Und man erkennt sich dann hoffentlich meistens dann doch in so einem Jahresrückblick relativ gut wieder und hat halt nicht nur einen musikalischen oder im Sinne von Audio einen Jahresrückblick, sondern für sich selber ja auch verknüpft mit ganz vielen Momenten. Und diese Listening Personality ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen mit so einem kleinen Augenzwinkern, framed das so.
Wichtig ist Rappt ja auch für eure Creator ein zunehmendes Feld. Wir kennen ja Spotify ursprünglich als Streamingdienst, wo einfach Musik wiedergegeben wurde, Musikfreunde. Jetzt habt ihr auch als Partner einen Haufen Leute, die zum Beispiel Podcasts oder in erster Linie Podcasts produzieren. Sehe ich jetzt auch von Creatoren immer wieder, dass deren Rap-Daten auch von ihnen ausgespielt werden in Social Media. Da, für die ist ja auch eine wichtige Datenanalyse. Also was gebt ihr denen denn zum Beispiel? Da gibt ihr denen ja noch mehr mit an die Hand als den normalen Nutzern. Ne?
Total. Die Creator, die KünstlerInnen auf der Plattform bekommen sowohl jetzt im Podcast-Bereich als auch im Musikbereich nochmal relativ detaillierte Stats für die Jahresnutzung. Wo kommen die Nutzer her? Wie viele Minuten wurden gestreamt? Aus welcher Region? Also einfach auch nochmal sehr, sehr charmante, nützliche Informationen.
Wie werden Sachen auch geteilt, auf welchen Kanälen, habe ich gesehen, ne?
Zum Beispiel. Und in diesem Jahr hatten wir es zum ersten Mal auch so, dass wir wirklich bis zu, ich glaube, 40.000 Videos von KünstlerInnen hatten, die sich dann persönlich bei ihren größten Fans an die gerichtet haben und nochmal bedankt haben. Das wurde dann in die, zum Beispiel in die Jahresrückblicke, in die Wrapped Experience der einzelnen Nutzer mit integriert.
Ich habe da ein paar davon gesehen. Das sind 40.000, hast du gesagt?
Genau.
Musiker, die sich bei Wrapped sozusagen mitmachen mit kurzen Videos und sich bedanken.
Genau. Also mitmachen, also sicherlich noch viel, viel mehr. In diesem Jahr aber zum ersten Mal über diese wirklich an die Fans gerichteten persönlichen, so ein bisschen Dankesbotschaften. Und
das sind ja wie wahnsinnig viel. Ach, und die haben so kurze, muss ich auch nochmal nachschauen, ich bei mir noch gar nicht entdeckt, kurze Dankesworte.
Genau.
Lego und Ninjago haben sie noch nicht bei mir bedankt, leider. Was kann noch kommen?
Müssen wir mal gucken, vielleicht kommt's noch.
Ja. Ja. Unsere Agentur, also Fischer Appelt, hat gerade auch ein eigenes Rap veröffentlicht mit Facts über die Agentur, wie du hast 23 Minuten gesprochen, obwohl der Mikro stumm war. Also ein bisschen so Eigenarten des modernen Agenturlebens auseinandergenommen. Ist es allgemein Trend, dass Rap auch hier und da adaptiert wird, so dass der Hype darum ja eigentlich noch größer wird, was euch ja sehr entgegenkommt?
Sehen wir relativ häufig und jedes Jahr wieder in neuer Form, auch total kreative Form. Ich habe es jetzt, glaube ich, gerade noch gesehen bei den Kollegen von Business Punk. Also es gibt da ganz, ganz viele Adaptionen in dem Sinne und für uns natürlich, wir sehen das immer kurz bevor der Launch dann auch wirklich losgeht, dass wir schon bei den Google Search Words und dann, sobald der Launch halt da ist, auf den großen sozialen Netzwerken wirklich dann auch Global Trending Topic mit dem Hashtag Spotify Wrapped sind für 1, 2, 3 Tage.
Da habe ich mich natürlich dieses Jahr aufgrund unseres Podcasts logischerweise ein bisschen intensiver mit der Materie beschäftigt als in den vergangenen Jahren. Mir scheint es aber schon so, dass es noch ein größerer Trend ist, größerer Hype ist in Social Media als in den Jahren zuvor, oder? Oder trügt da mein Eindruck?
Die Zahlen auch in diesem Jahr belegen, dass wir auf hohem Niveau uns nochmal weiter steigern können. Auch so, was wirklich das Engagement angeht und wie die Leute und unsere NutzerInnen das draußen eben auch teilen. Ne? Das ist ja das, was nochmal das Phänomen dahinter ist, dass so diese organische Reichweite für uns natürlich ein spektakulär gut ist, zusätzlich zu der, oder anders muss man es eigentlich sagen, zusätzlich dazu haben wir natürlich jedes Jahr nochmal eine vergleichsweise große Brand-Campaign drumherum, versuchen immer ganz neue Sachen auszuprobieren, auch dies Jahr im Bereich von AR, VR und so weiter und so fort. Und Kern ist aber immer die Mechanik, der Jahresrückblick von meiner Spotify-Nutzung in dem Jahr, die ich einfach sehr, sehr gerne mit meinen Freunden und meinen Followern auf Social teile.
Ja, hohe Reichweite organisch, hast du gesagt, auch Medienthema immer wieder, ja. Bei näheren Beschäftigung sieht man Tech-Plattformen, aber auch Musikmedien natürlich, die sich mit Spotify Rap beschäftigen. Was war eigentlich der Top-Song dieses Jahr? Nochmal nachgehakt?
In Deutschland war es Luciano.
Kann ich selber gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber Taylor Swift war auch vorne dabei, ne?
Global. Global war es dieses Jahr Bad Bunny zum dritten Mal in Folge.
Stimmt, das war jetzt
in Folge. Latin Artist, ja. Auch bemerkenswert, 3 Jahre in Folge, Chapeau. In Deutschland sehen wir Jahr für Jahr dann doch nach wie vor absolute Konstante, Deutschrap dominiert da weiterhin und das dann immer wieder zwischendurch angereichert mit globalen Künstlern wie...
Das ist natürlich ganz spannend, Latin, du sagst es, es gibt ja... Ich sprach ja vorher auch von Media Control, wir haben zwar mal Charts, aber wir kennen die klassischen Billboard-Charts aus den USA und aus UK und aus Deutschland. Das heißt, da haben Latins, wenn sie nicht in den USA in gewissen Gegenden extrem erfolgreich sind, eigentlich ja gar keine Riesenchance, weil Südamerika als Markt gar nicht abgedeckt wird. Ihr bietet ja letztendlich mit Spotify Rap viel aussagekräftigere globale Charts, als es vorher möglich war, oder?
Kann man so sagen.
Neuigkeiten, Listening Personalities hast du schon genannt, aber nicht alles, was sich um Rap dreht oder um euer Angebot, kommt auch von euch. Ich habe zum Beispiel heute was gelesen, dass man seine Hörgewohnheiten über Playlisten mittlerweile auch als Festival-Line-Up verewigen kann, da schicke Poster draus machen kann, so ein bisschen ans Coachella-Festival erinnern. Aber das kommt noch nicht mal von euch, ne? Insta-Fest ist da so ein Stichwort.
Exakt, das ist aber ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, was für ein Phänomen da mittlerweile daraus entstanden ist und das wirklich auch neben den vielen, vielen Features, die wir jedes Jahr versuchen, wieder auch neu zu kreieren rund um Rappt und die innerhalb unserer Kampagne hier auch lokal und global stattfinden, dass es dann doch auch noch viele Player draußen drumherum gibt, die ja offensichtlich so fasziniert sind von dem Thema, dass sie selber auch nochmal kreativ werden.
Kommt euch entgegen, würde ich sagen. Ne? Nochmal zu euch selber. Bedeutung von Rap für Spotify selbst. Wie viele Leute beschäftigen sich eigentlich bei euch damit und wie lange ist die Planung? Das ist ja ein ungeheuer intensives Projekt. Wann fangt ihr an, euch auf den Jahresrückblick konkret vorzubereiten und wie viel Power Manpower steckt dahinter?
Ich glaube, die ersten Meetings finden statt im August. Rundherum August geht der Wahnsinn jedes Jahr aufs Neue los und dann ist es wirklich, kann man glaube ich behaupten, das crossfunktionalste und crossregionalste, also globalste Projekt bei Spotify, was einfach jedes Jahr eine sehr dann zum Launch hin dann mittlerweile sehr eingeschworene Gemeinde an sehr, sehr vielen MitarbeiterInnen in sich vereint, die wirklich monatelang dort mit Blut, Schweiß und Tränen, aber auch ganz, ganz viel Spaß diese Kampagne und ja diesen ganzen Moment vorbereiten.
Wie viele Leute sind das etwa? Kannst du?
Mehrere hundert.
Global?
Mehrere hundert. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht in den Spitzenzeiten, wenn wir dann noch alle Engineers und alles das, was technisch noch im Backend dazugehört, das darf man alles nicht unterschätzen, weil so im globalen Moment, dass wir wahrscheinlich auch sogar in Spitzenzeiten im vierstelligen Bereich sind, was so das Gesamtteam angeht, was letztendlich so dazu beiträgt am Ende des Tages.
Ne? Und denke ich mir ja, die Playlists selbst werden schnell ausgespuckt, ja, die Daten sind ja alle da, aber die Arbeit beinhaltet ja auch sehr viel Kreativität. Neue Features, wir sprachen drüber, Listening Personalities zum Beispiel und auch Kategorien, die ja auch kreativ entworfen werden von einzelnen Rückblicken, ne?
Exakt. Kategorien, dann darf man nicht vergessen, dann sind auch unsere Content-Teams, die Kollegen in unseren Podcast- und Music-Teams, auch da global, genauso wie in den Regionen, so wie hier auch bei uns, Berliner Office, die sehr, sehr viel auf der KünstlerInnen-Seite dazu auch arbeiten, mit den Artists zusammen. Und sie auch für die Kampagne gewinnen, sozusagen, das kommt ja auch dazu. Das ist noch so ein Bereich, den darf man nicht vergessen. Und
aber ihr legt auch verschiedene Kategorien fest, auf die ich jetzt nicht unbedingt komme. Ihr habt ja immer ganz originelle einzelne Rückblicke auch, gute Laune etc. Was gibt's da zum Beispiel alles dieses Jahr? Kannst du zwei, drei sagen?
Ja, in diesem Jahr ist, glaube ich, die bemerkenswerteste Neuerung sozusagen, was wir bisher noch nicht so hatten, ist, dass wir das ganze Listening Behavior sozusagen nochmal in diese Listening Personality reinpacken.
So. Ich meine jetzt so einzelne, sozusagen einzelne Charts nach nicht nur nach Stilrichtung, sondern auch nach einzelnen Momenten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal jetzt hier reingehe, ne, dann in die Charts gehe, Top Songs, dann habe ich ja da hier Top Artist Deutschland, ist ja normal, Top Tracks, Top Artist, Top Viral Hits, Top Grounds, was ist das zum Beispiel? Weißt du das? Top Grounds auf.
Kann ich gar nicht sagen.
Oder
also was sicherlich immer wieder schön ist, was ich persönlich auch gut finde, ist die Top-Mist-Songs sozusagen, die relativ nah, sowohl was die KünstlerInnen als auch das Genre und die Tracks angeht, die relativ nah am eigentlichen Nutzungsverhalten sind, die man aber aus irgendeinem Grund scheinbar verpasst hat und nicht gehört hat. Und wo ganz, ganz viele Sachen sicherlich dabei sind, wo man wahrscheinlich so im Sinne von Discovery im Nachhinein dann nochmal dankbar dafür ist, zu sagen, hey, keine Ahnung, warum mir der Track gegangen ist sozusagen.
Fresh Finds GSA, Best of 2022, Indie brandneu, okay. Best of Dance, Best of Hot Hits Deutschland. Also ihr habt ja schon viel auch Sachen, die so, wo sich eine Redaktion überlegt, was mache ich für Listen, oder?
Genau, dann muss man aber allerdings unterscheiden, einmal im Sinne von Rap wirklich so die besten Listen und bezogen auf bestimmte Genres und so weiter und so fort. Das sind dann absolute Zahlen am Ende und das Engagement dafür verantwortlich, wer da in den Listen stattfindet. Darf man nicht verwechseln mit den Playlisten, die wir ja ganzjährig über betreiben. Die ganz häufig mittlerweile, wir nennen es bei uns Algotorial sozusagen, die eine Mischung sind aus den Musikredakteuren, die hier bei uns auch sitzen, die quasi die...
Wie viele Leute habt ihr so, Musikredakteure, Redakteuren? In Deutschland jetzt zum Beispiel?
Wir haben jetzt in Deutschland, vier, fünf KollegInnen, die sich komplett um verschiedene Genres kümmern und die wirklich absolute Experten sind für das jeweilige Genre, sage ich jetzt mal so. Und dann geht es darum, sozusagen eine Mischung herzustellen aus einer vorkuratierten Auswahl an Tracks, die im Zwei-Wochen-Rhythmus aktualisiert werden. Und aus diesem großen Pool an vorkuratierten Stücken sozusagen tritt dann der Algorithmus in Kraft und schneidet das dann nochmal auf mein individuelles Nutzungsverhalten und Hörverhalten zu.
Also Spotify ist ja insgesamt eine Mischung aus Mensch und KI, das kann man, oder Algorithmus, aus Mensch und Algorithmus, so kann man es
genau, sagen. Genau, kann man sagen, ja, und in einer relativ guten Mischung.
Nochmal zurück zu den Promis und Rappt, was mich nicht loslässt. Ja, du hast ja viele Künstler erwähnt, die sich ja bedanken und für die Fans, für Vertrauen etc. Gibt's denn aber auch mal Anrufe? Von Top Artist bin viel zu tief gerankt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Stimmen eure Daten da oder euch gar Falsches unterstellt wird?
Da müsste ich nochmal bei den Kollegen, die würden dann in erster Linie bei den Kollegen im Musikteam rauskommen und nicht bei mir, Gott sei Dank. Das gehört in dem Fall.
Hast du mal was gehört? Dass sowas
Gott sei Dank nicht zu meinem Job, aber okay. Da die Zahlen dann doch relativ schlecht lügen können, müsste die Diskussion am Ende vergleichsweise kurz sein, hoffentlich.
Verlassen wir mal kurz die faszinierende Welt eures Rückblicks, die faszinierende Welt von Spotify Rap. Sprechen mal über eure einzelnen Social-Media-Kanäle, auf denen ihr ja logisch, weil ihr doch eine junge Zielgruppe auch, sehr präsent seid. Auf Instagram gibt's noch ein Thema Rap, da sind wir noch bei Rap. Auf Facebook dagegen hat man eher den Eindruck, ihr würdet so Baby-Boomer bedienen zum Beispiel, fand ich ganz bemerkenswert. Viel Rock-Classics, listicle-artigen Content. Stimmt das? Habt ihr da so viel klarer als andere Marken, bedient ihr da eine Zielgruppe, die sich wirklich noch auf Facebook rumtreibt heute? Das fand ich bemerkenswert.
Gut, dass du das so sagst, ja, das ist letztendlich nur konsequent, ne? Also wir gucken uns natürlich genau an, wie ist das Nutzungsverhalten und welche Zielgruppe bewegt sich auf welchem Kanal. Die Zahlen sind natürlich für uns jetzt nicht exklusiv verfügbar, die haben letztendlich alle. Ja, und Facebook, muss ich dazu sagen, wir konzentrieren uns schon in all dem, was wir ganz gezielt in unserer Marketingstrategie im Bereich von Media und Content Marketing das ganze Jahr über betreiben, haben wir schon eher einen Fokus auf die Zielgruppe unter 35. Mhm. Und deswegen genau, kann man da wahrscheinlich am ehesten neben Instagram unser Projekt auf TikTok vielleicht nochmal.
Genau, wollte ich drauf hinaus. Da seid ihr ja auch am Start. Stellt sich natürlich da die Frage, weil es ja da ja auch viel um Sound, um Musik geht auf TikTok. Ist das ein Kanal für euch oder auch ein Stück weit Konkurrent?
In dem Fall sowohl als auch, kann man ganz klar so sagen. Wir sind natürlich im Wettbewerb, nicht nur vielleicht mit den offensichtlichen, mit dem direkten Wettbewerb, die sich auch im Musik- und Audio-Streaming bewegen, sondern letztendlich geht es ja immer darum, die Mediennutzung der NutzerInnen draußen ist auf 24 Stunden am Tag beschränkt weiterhin. Und da befinden wir uns im Wettbewerb mit all den Plattformen da draußen, die Mediennutzung anbieten sozusagen. Und da ist TikTok, das ist jetzt kein Geheimnis, in den letzten Jahren sicherlich hat im Ranking sicherlich an Stellenwert gehörig gewonnen. Für uns ist es ein ganz, ganz wichtiger Kanal, aber nicht nur aus Wettbewerbsgründen, sondern viel, viel mehr, um als Marke auf einem sehr bedeutenden Kanal für unsere wichtigsten NutzerInnen draußen als Marke, aber auch als Content-Empfehler vertreten zu sein.
Was macht ihr da so? Kannst du das mal anfassbar machen sozusagen?
Also wir sind,
machen für all diejenigen, die es nicht kennen?
Ich bin relativ stolz auf die ganze Geschichte. Wir haben letztes Jahr im, ich glaube, April, Mai haben wir gelauncht, unsere lokale deutsche TikTok-Handle sozusagen, mit einem mehr oder weniger ausgereiften Content-Konzept dahinter. Wir waren, das, da bin ich eben auch stolz drauf, wir waren sozusagen First Mover innerhalb von Spotify global als erste Region, die sich quasi mit einem eigenen Kanal auf TikTok quasi da vorgewagt hat. Ich sage auch gerne dazu, wir haben in der ersten Zeit Woche für Woche uns blutige Nasen geholt, wenn es darum geht, Erfahrungen zu machen auf der Plattform. Wie funktioniert die? Wie funktionieren die NutzerInnen auf der Plattform? Und was funktioniert dementsprechend als Content? Das war aber eine wilde, sehr spannende, lehrreiche Reise. Und mittlerweile gehen wir auf die 500.000 Follower zu bei uns im Kanal und werden jetzt für nächstes Jahr weiterhin gucken. Wir haben überdurchschnittliche Engagementraten, was unseren Content angeht. Wir versuchen mit verschiedenen Content-Strecken.
Was macht ihr so da? Ein Beispiel?
Ein Beispiel für dieses Jahr war zum Beispiel eine Content-Strecke zum Thema Equal. Equal ist bei uns eine Playlist, die quasi sich zur Aufgabe macht, noch viel, viel mehr sich dem Thema Gender Diversity in der Musik anzunehmen und in erster Linie wirklich also Female Artists in den Vordergrund stellt und denen eine Bühne gibt. Dazu hatten wir im Prinzip so eine ganzjährige Content-Strecke, wo auch KünstlerInnen live dabei waren. Ja, rund um dieses Thema gab es eine Content-Strecke. Davon gab es relativ viele. Wir versuchen mit InfluencerInnen immer wieder für frischen Content zu sorgen auf der Plattform und zuge dessen eben auch unsere Inhalte wie Podcast und Playlists dabei zu zeigen.
Klassisch, und darüber haben wir jetzt auch viel gesprochen, kennen wir euch als Musikstreaming-Plattform, aber in den vergangenen Jahren ist der Podcast-Bereich natürlich immer wichtiger geworden. Fiel jetzt auch gelegentlich das Wort. Da wir uns in einem Podcast befinden, sollte dem Thema natürlich Raum eingeräumt werden. Spotify Originals macht ihr unter anderem mit Olli Schulz, Jan Böhmermann, kennen die meisten, Fest und Flauschig, mit Lisa Neubauer, mit den Hackis natürlich, Lobrecht und Schmidt. Wie wichtig ist der Bereich für euch geworden, auch was so Hörerrelation im Verhältnis zur Musik angeht? Und wie hat sich das Verhältnis dieser beiden Bereiche entwickelt im vergangenen Jahr?
Ja, wie du schon sagst, wichtiges Thema, reichert dieses ganze Thema Audio einfach ungemein an. Wir haben aktuell 70.000 deutsche Podcasts auf der Plattform, über 4 Millionen Podcasts global. Vielleicht noch ganz kurz, fürs Protokoll sozusagen, das Thema Jan Böhmermann, Olli Schulz, Gemischtes Hack, also Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, sicherlich zwei der größten Podcasts hier. Sind genau genommen sogenannte Exclusives, keine Originals.
Okay,
wir unterscheiden,
sorry.
Kein Problem. Wir unterscheiden, Exclusives sind Podcasts, die gibt es sozusagen, die sind aber exklusiv bei uns auf der Plattform. Mhm. Und dann gibt es bei uns, ähnlich wie du das eben kurz gesagt hatten, bei den MusikredakteurInnen sozusagen, die für Playlists und Kuratierung für dieses ganze Musikerlebnis bei uns verantwortlich sind, haben wir im Podcast-Team sozusagen Producer, die ganz eigene Formate konzipieren und wir die eigenständig in-house produzieren. Und das sind die Originals.
Okay, und wir haben vorhin noch drüber gesprochen. Das heißt, Böhmermann und Schulz zum Beispiel sind jetzt keine Creator von euch. ne, sondern so ein
Dialogpartner. Die gibt's exklusiv bei uns auf der Plattform und dementsprechend nirgendwo anders. Wir haben es aber nicht in-house sozusagen komplett eigenständig produziert.
Kann man da irgendwie bei Abrufzahlen oder Hördauer Verhältnisse angeben, inwieweit Podcaster aufgeholt haben über Musik, oder ist da wirklich noch ein Riesengap dazwischen, was Nutzung angeht, zwischen dem klassischen Musik hören und Podcast hören?
Ja, Riesengap ist natürlich immer relativ. Wenn wir sehen, wo das herkommt, ist das schon enorm, was für einen Stellenwert einfach die Podcast-Nutzung mittlerweile eingenommen hat. Und für uns einfach ganz entscheidend ist, dass wir sehen, dass NutzerInnen, die auch, und je mehr und regelmäßiger sie Podcasts hören, desto engagierter sind sie auf der Plattform, desto häufiger und länger kommen sie zurück. Und dementsprechend ist für uns, muss man sagen, ein Podcast-NutzerIn, was so die Zeit auf der Plattform angeht, noch wertvoller als jeder andere Nutzer, selbstverständlich sowieso
auch. Das heißt, die Bindung an Spotify ist deutlich größer über Podcasts als über Musik.
Genau, das kann man so sagen.
Es fällt auf, wir kennen es ja in Deutschland viel, hier ja auch, ja, sogenannte Laber-Podcast, in dem Fall jetzt ja hochqualitative Gespräche. Ihr macht zunehmend aber auch so Doku-Geschichten, ne? Oder wenn der Eindruck nicht trügt, The Real Bierkönig, solche Formate, die weit über so normale Gespräche hinausgehen. Ist das ein Trend auch dieses Jahres?
Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, ganz tolle Sachen dort auch als Originals oder in Partnerschaft auch mit großen Medienhäusern in Deutschland, mit der Süddeutschen Zeitung, mit dem Spiegel zusammen.
Stimmt, Spiegel zum Beispiel WM.
Ganz aktuell, Ausverkauf für den modernen Fußball sozusagen, mit einem starken Bezug oder Aufhänger zur WM in Katar aktuell. Für mich persönlich war es eine total spannende Experience, Wirecard zu hören. Also das gibt's sicherlich als Ergänzung zu vielen Talk-Formaten. Ist es einfach, ja, rundet das Angebot insgesamt ab. Insgesamt kann man, wenn man so ein bisschen Ausblick gibt, ins nächste Jahr hinein sagen, dass wir, glaube ich, noch stärker auf das Video-Podcast-Format nächstes Jahr setzen werden und da sicherlich...
Geht's vereinzelt schon jetzt, ne?
Genau.
Rogan zum Beispiel... Video.
Genau. Sicherlich ein Thema, wo wir nächstes Jahr, da kann ich mich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen, mehr sehen werden und wollen.
Bei euren Originals oder auch bei den Hackies zum Beispiel?
Sowohl als auch.
Das macht es natürlich deutlich attraktiver nochmal und erlebbarer einfach
bei euch. Exakt. Das ist so eine weitere, in einem mittlerweile sehr erwachsenen Medium, muss man mal ganz klar so sagen, glaube ich, einfach eine irgendwie logische und für den, das ist ja immer das Entscheidende dabei, dass es irgendwie ein Added Value, eine Aufwertung im Erlebnis für alle NutzerInnen da draußen gibt. Und das ist, glaube ich, einfach eine recht gute, richtige und logische Evolutionsstufe.
Nutzt ihr eigentlich die Prominenten, die zumindest als Partner dabei sind, einige genannte, auch für Marketingzwecke? Treten die auch für Spotify in die Bütt, sei es auf Events oder als Werbepartner oder in welchen Formaten auch immer? Oder bezieht sich das deren Zusammenarbeit wirklich nur rein auf den Content, den sie in Podcasts abliefern?
Wie so oft? Das ist eine Frage der Verhandlung. Ne? Also nee, ich glaube, das kann man nicht ganz generell sagen. Was man dazu sagen kann, ist, dass für uns, und ich kann natürlich in erster Linie fürs Marketing sprechen bei Spotify, dass das für uns und aber letztendlich auch für die Podcast-Hosts und die CreatorInnen sozusagen einfach natürlich total Sinn macht, auch für ihr eigenes Format zu, wie du so schön gesagt hast, in die Bütt zu steigen, ne? Also das entsprechend zu promoten. Wir versuchen das, da wo es geht, mit den Kampagnen auch mit einzubinden, klar.
Was mir aufgefallen ist als Musikinteressierter, bei den unzähligen Bands, die ihr so habt, wäre ja Platz bei denen, wir kennen es ja zum Beispiel von MySpace früher, okay, hat nicht so ganz funktioniert, von der schlechtes Beispiel, da haben sich Bands ja auch stark selbst dargestellt, ja, viele Informationen zumindest. Bei euch ist jetzt eher eine Kurzbio dabei, natürlich deren Songs, aber ja wenig Content über die einzelnen Bands. Habt ihr nie drüber nachgedacht, dass man da noch mehr anbieten könnte oder die Bands von sich aus auf eurer Plattform mehr anbieten könnte über sich, meinetwegen Videos dazu, paar Texte etc., alles, was man sich vorstellen kann?
Ja, total valider Punkt. Wie, da nochmal kurz der Bogen zurück zu Rap. Wir sehen das jetzt gerade in so einer großen Kampagne wie Rap, wenn wir darüber sprechen, dass 40.000 KünstlerInnen sozusagen sich per Videobotschaft nochmal an die NutzerInnen und die Fans richten, ist das sicherlich schon ein Schritt in die Richtung. Grundsätzlich glauben wir, dass wir schon als Plattform da auch entsprechende gute Fläche bieten. Was zum Beispiel so ein bisschen damit reinspielt, ist das eine sicherlich, was du jetzt angesprochen hast, Content in Form von Videos, um sich dort irgendwie entsprechend zu personalisieren auch. Wir denken sicherlich auch über Themen nach, und das sehen wir jetzt auch gerade bei Rappt relativ erfolgreich im Vergleich zum letzten Jahr, wenn es darum geht, Merch über unsere Plattform von den Bands, von den KünstlerInnen.
Ist das ein wichtiger Bereich oder mehr so ein nettes Add-on-Merch? Wäre auch noch eine Frage. Es fällt natürlich auf, dass ihr da mehr macht.
Die Bedeutung steigt sicherlich und dabei muss man ganz klar sagen, es geht ja um eine, sicherlich ist es wichtig, weil es kann einfach eine zusätzliche Einnahmequelle für die KünstlerInnen sein. In heutigen Zeiten total wichtig. Aber im Kern steht dabei sicherlich einfach auch die emotionale Verbindung zu den Fans da draußen. Ne? Und wenn die 1:1 unmittelbar stattfinden kann und wir die Plattform dafür sind, dann ist das eine gute Sache. Das nächste ist dann das Thema Konzerttickets und Discovery, was so live Performances der Artists, die man halt besonders toll findet, das auch über unsere Plattform laufen zu lassen.
Für die älteren Zuhörer sei noch gesagt, Merch ist Merchandising, ist die Kurzform für Merchandising, kennen die meisten, also das gute alte Bandshirt zum Beispiel. Genau. Inzwischen natürlich vielfältiger Möglichkeit. Nochmal kurz zurück zum Content. In Vorbereitung aufs Gespräch, Metallica hat gerade neue Single raus bei euch. Und überall, ja, aber auch auf Spotify natürlich zu finden, kann man sich ja vorstellen, anlässlich neuer Single oder neues Album, kurz Video, wo ihr jetzt stärker in den Videobereich schon eintaucht, zum Making-of, paar Worte zum Gedanken der Single und LP, wenn man sowas finden würde, auf Spotify, das wäre natürlich ein super Match und wird ideal zu eurer Plattform passen, ja.
Gibt's auch schon, muss man ganz klar.
Gibt's auch schon. Habe ich noch nicht entdeckt. Gibt's aber ja, also eher noch.
Bis es dann wirklich genau. Also die Möglichkeit grundsätzlich gibt es, so wie wir jetzt halt auch sehen, das ist durchaus vorhanden. Ne? Das ich sag mal so, wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Blicken wir aufs neue Jahr, wo wir uns noch mit dem Rückblick 2022 beschäftigen. Du hast schon ein bisschen was gesagt. Videopodcast oder wie nennt man es? Wir haben es ja mal Webcast genannt oder Videocast, wird es dann wahrscheinlich heißen. Was gibt's weitere Trends und was gibt's für wichtige Musiktrends, die du vielleicht auch siehst am Horizont?
Also bei den Musiktrends, da würde ich der Ordnung halber am liebsten an die Experten von der Musikredaktion weitergeben.
Okay, soll sich auch niemand benachteiligt fühlen.
Alles okay. Was ich dazu sagen kann, ist natürlich ich kann in erster Linie fürs Marketing sprechen und da vielleicht auch einen Ausblick geben. Aber was vielleicht auch so ein bisschen, finde ich, also für mich persönlich, für das Team oder die Teams hier auch lokal eine schöne Geschichte in diesem Jahr war und uns im nächsten Jahr weiter begleiten wird, sind bestimmte Playlists, die einen sehr, sehr großen Stellenwert mittlerweile haben bei den NutzerInnen draußen sozusagen. Ich denke dabei zum Beispiel an eine Playlist wie Me Right Now, die das fast Unmögliche versucht hat, nämlich diesen sehr auf ganz einzelne Situationen und Gefühle und Momente ausgerichteten, sehr spontanen, unkalkulierbaren Musikgeschmack sozusagen von der Gen Z, den unter 25-Jährigen angeht, den in Form von einer Playlist sozusagen einzufangen. Und dabei rausgekommen ist, glaube ich, wir nennen das bei uns eine Playlist-Brand, eine echte Marke, die wir damit aufgebaut haben.
Me Right Now, das fällt auch auf beim Rückblick, ja.
Genau, wir sehen es an den Zahlen, dass es sehr, 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 sehr gut angenommen wird und finde ich eine Erfolgsgeschichte von diesem Jahr, insbesondere initiiert von unserem großartigen Musikteam hier lokal und wir zusammen als Marketing- und Musikteam haben da auch viel drumherum gemacht. Deswegen, ich glaube, auch das wird für nächstes Jahr noch ein Thema sein.
Das heißt, die berühmte Gen Z, auch in der Musik, schwerer zu entschlüsseln als Vorgängergeneration.
Absolut.
So, Hanna, zum Abschluss nochmal eine Frage. Wir haben jetzt viel über Musik gesprochen, auch so ein bisschen persönlich. Aber ich würde schon mal interessieren, warst du schon immer großer Musikfreak, Freund, Liebhaber oder bist es bei Spotify geworden? Wie ist deine Geschichte der Musik sozusagen?
Ja, tolle Frage nochmal zum Abschluss. Also das vorweg, ich war selber nie, dass ich selber an den Turntables stand, selber Musik gemacht habe. Ich habe ganz früher mal Schlagzeug gespielt, aber da hat es auch nie zu einer Band gereicht und war deswegen auch endlich. Dann macht es immer relativ wenig Sinn, so solo. Ich komme aus dem, also so große Sachen für mich in der Jugend waren Rage Against the Machine und solche Geschichten. Also da komme ich aus der Richtung, aber dann seit mittlerweile 25 Jahren bin ich sehr, sehr stark elektronisch verankert. Und das ist so das, was mich am meisten und am durchgängigsten sozusagen treibt.
Aber du kommst ja auch noch aus dieser Zeit von Platten und Tapes, ne?
Absolut, ja, das haben wir. Tapes uns gegenseitig geschenkt, produziert, gemacht, gestaltet, das volle Programm. Ne? Also klar, das habe ich alles noch mitgenommen und dann ging es sehr, sehr viel Platten, so als es dann sehr elektronisch wurde. Aber wie gesagt, nie selber an den Turntables gestanden, sondern eher so zum Hören.
Ja, vielen Dank für die kleine Zeitreise. Vielen Dank für das ganze Gespräch. Heiner, Hat uns sehr gefreut hier. Kurz vor Weihnachten wünsche ich euch schon mal frohes Fest und mögen sich allzeit wirklich wunderbare Songs in deiner Weihnachtsplaylist wiederfinden. Euch natürlich auch, liebe Leute da draußen, liebe Monsterfreunde. Frohes Fest schon mal. Schön, dass ihr dabei wart, auch in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Hanna.
Super, danke Dirk und schöne Weihnachten an alle HörerInnen da draußen.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerab.de.